Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Wir senden heute die zweite Folge des Falls der Kannibale von Rothenburg. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren oder uns Vorschläge machen zu Fällen, über die Sie vielleicht etwas mehr erfahren möchten. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin. Mein Name ist Franziska Franz und ich begrüße ganz herzlich Professor Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörer.
Und heute sind wir alle ganz besonders gespannt, denn du wirst von deinen Erfahrungen in diesem Fall berichten und du warst in diesem Haus.
Ja, also das war damals die Zeit, war noch im Jahr 2002, ne, wir sind im Dezember 2002. Mhm. Und zu meiner Anfangszeit in der Gießener Rechtsmedizin war ich ja zweiter Wissenschaftler im DNA-Labor eigentlich. Also ich habe primär sozusagen im DNA-Labor eingestellt und habe dann, hört sich jetzt blöd an, aber habe die Rechtsmedizin, den medizinischen Teil so nebenbei gemacht. Ne? Aber mein primärer Arbeitsort war das DNA-Labor. Und dementsprechend bin ich auch dann mit dem Fall nicht als, wenn man so möchte, Rechtsmediziner in Kontakt gekommen, sondern eben als forensischer Molekularbiologe.
Jawohl.
Und die eigentliche Obduktion, will ich mal sagen, also die Untersuchung dann der Leichenteile, wo es natürlich dann auch darum ging, ist das von einer Person, wie ist die Leiche zerteilt worden, was ist überhaupt vorhanden, was fehlt eigentlich. Das ist damals von dem leider mittlerweile verstorbenen Kollegen Manfred Risse durchgeführt worden und von einem anderen Kollegen, also auch als gerichtliche Leichenöffnung dann gelaufen. Und der Manfred Risse hat da ja auch noch ein Buch drüber geschrieben,
ja.
Was dann 2007 letztlich erschienen ist, wo es um den Kannibalismus im Allgemeinen, aber speziell dann diesen Fall geht. Und mein Kontakt war, das hört sich jetzt alles recht absurd an, mein erster Kontakt war, dass Gefrierbeutel gebracht wurden. Ja? Also
ja.
Das heißt, zuallererst waren wir überhaupt nicht jetzt in der Weise involviert, geh mal an einen Tatort oder geh mal in den Sektionssaal, sondern ich war im DNA-Labor und es wurden Gefrierbeutel gebracht. Und diese Gefrierbeutel wurden geöffnet. Und ich will es mal so sagen, das sah eigentlich aus wie ganz normale Gefrierbeutel, bisschen größer vielleicht, aber wo man eben Fleisch einfriert.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass eigentlich sogar die ganzen beteiligten Ermittler nicht ernsthaft damit gerechnet haben, dass da was anderes drin ist als ganz normales Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, das man eben einfriert, um es dann zu essen.
Ja.
Und die sicherlich, die Besonderheit war damals, ich hatte eine Doktorandin betreut, die war auch Medizinerin. Und diese war schon, seit sie relativ klein war, also im Alter etwa ab 6 Jahren, war regelmäßig mit ihrem Vater mitgegangen, der Fleischbeschauer war.
Oh.
Ja. Und hat dann, wie gesagt, Medizin studiert, hat bei mir die Doktorarbeit gemacht. Und die war auch da im Labor. Und wir haben dann eben diese Päckchen geöffnet und das Fleisch sah für mich eigenartig aus. Ja, das war erstmal so, also für mich war es sehr schwer, aktiv jetzt zu sagen, das sieht aus wie menschliches Fleisch.
Ach ja.
Menschliches Fleisch, wie man es jetzt von der Obduktion oder wie auch immer kennt. Aber ich hatte bis dahin ja auch noch kein über eine gewisse Zeit eingefrorenes, in Tüten verpacktes menschliches Fleisch gesehen. Ne?
Also.
So, dann habe ich sie gefragt, hast du schon mal so ein Fleisch gesehen?
Mhm.
Und die Antwort war, nein.
Ah ja.
Und da wusste ich schon, das ist kein gutes Zeichen, weil die halt wirklich über viele Jahre immer wieder diese Fleischbeschauung und die alles gesehen gehabt, ne, alles, was geschlachtet wird, ob Schwein, Rind, Pferd, Wild zum Teil. Ja, also das heißt, die hat so die ganze Bandbreite selbst schon mal gesehen gehabt und die sagte, nein, sowas hat sie noch nicht gesehen. Und das war schon mal so der erste, wie man sagen, Schockmoment oder wo man dachte, okay, hier ist irgendwas faul.
Ja.
Und wir haben dann sozusagen gleich zwei verschiedene Ansätze gemacht, natürlich sehr kleine Proben genommen, wie immer bei der DNA braucht man ja nicht viel Material.
Mhm.
Und haben eben erstmal einen Test gemacht, ob es sich um menschliches oder nicht menschliches Gewebe handelt. Also ein Test, wo man sagt, Mensch oder andere Säugetiere. Ja?
Ja.
Und der ging auch relativ schnell. Den hat man damals noch mit so einem Gel gemacht, alles Handarbeit. Aber da war eben sehr schnell, es war humanspezifisch, also menschliches Fleisch.
Wie schnell geht das dann?
Das ist etwas, das haben wir am nächsten Tag dann gehabt bereits. Mhm. Ja? Also es wird dann analysiert, dann kommt die PCR, das geht sehr schnell, die Polymerase-Kettenreaktion. Und dann wird das eben auf dem Gel aufgetragen. Und dann hat man halt die beiden Banden gesehen, die bedeutet haben, es ist menschlich.
Mhm.
Und dann haben wir aber schon parallel, haben wir dann schon einen Präparationsansatz gehabt für die STR-Systeme, also für die Short Tandem Repeats, was man dann zur Identifizierung nimmt. Und das haben wir dann wiederum einen Tag später gehabt, also am übernächsten Tag die Resultate und konnten sagen, dass alle Proben, die wir untersucht haben, dasselbe DNA-Muster hatten.
Mhm.
Und konnten sagen, dass es von einem Mann war. Ja, also damit war eigentlich schon, was jetzt die Proben betraf aus den Tüten, war diese Frage schon beantwortet. Es wurden während dieser Zeit, dann wurde noch die Obduktion offiziell durchgeführt. Da wurden dann die Körperteile als solche benannt und das wurde genauer zugeordnet. Es wurde auch da geschaut, dass jetzt nichts, ich sage es mal salopp, doppelt war. Ja? Mhm. Also hätte man jetzt, was weiß ich, zwei linke Unterschenkel gehabt, dann hätte man sagen können, das muss von mehr als einem Mensch sein. Das war alles nicht der Fall. Und dann wurden da auch noch weitere Proben genommen, weil die haben ja erstmal nur in diesem gefrorenen Zustand das Fleisch gehabt. Und das waren aber auch Fleischstücke, die jetzt nicht alle zusammenhängend waren. Das heißt, es waren im Endeffekt noch ein paar mehr Proben. Wir haben nur gesagt, also jede Tüte, die wir untersucht hatten, hat dasselbe Muster. Und dann hinterher haben wir noch weitere Proben untersucht, die dann wiederum aus der Untersuchung der Tüten sich ergeben hatten. Und die haben auch alle übereingestimmt. Und
wie viele Tüten waren das denn in etwa? Und waren die alle von der Portion her gleich groß?
Nee, die waren unterschiedlich groß. Das war relativ chaotisch gepackt. Und ich überlege jetzt gerade, wie viele das eigentlich waren. Ich glaube, das waren nur 4 Tüten, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Wie gesagt, das war also schon größer, als man es jetzt in haushaltsüblichen Mengen sozusagen ein Fleisch einpacken würde zum Tiefrieren. Das fiel schon auf. Aber ja, vielleicht eine ganze Familie mit mehreren Köpfen oder so könnte ja sein, dass die so viel dann einfriert für eine Portion. Ja, also es war alles schon sehr eigenartig. Und auch die nachträglichen Untersuchungen sprachen dann eben alle dafür. Und es wurde dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es von dem Opfer Verwandte. Also ich glaube, eine direkte DNA-Probe zum Vergleich hatten wir, soweit ich mich erinnere, nicht, sondern Es gab dann noch Verwandte und darüber haben wir einen Abgleich gemacht und es konnte dann eben dem 43-jährigen Opfer zugeordnet werden.
Mich interessiert, was mit dem Kopf und zum Beispiel Händen und Füßen, hat man die gefunden?
Man hat dann auch noch weiter gegraben auf dem Grundstück und da waren wir dann eben involviert und deswegen war ich da auch mit auf dem Grundstück und da haben wir dann nichts weiteres gefunden. Also zumindest nichts, was, nee. Und das war eben der Grund, warum ich dann damals auch in diesen in dieses Haus, in dieses später Horrorhaus oder so sagte, gekommen bin. Und da wurde eben der Garten umgegraben und ja.
Ist also ich meine, da du das ja auch nun, ich meine, du hast ja alles Mögliche schon erlebt, aber das ist ja nun schon eine Besonderheit. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, da ist jemand zerstückelt, eingefroren worden, verspeist worden zum Teil, oder das wusste man vielleicht da noch gar nicht. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja, ich meine, das ist immer ein eigenartiges Gefühl, zu irgendwelchen Wohnungen, Häusern oder so zu kommen, wo man weiß, dass da ein Verbrechen passiert ist. Oftmals liegt da noch der Leichnam, man sieht Blutspuren oder dergleichen. Und das ist immer so ein, ja, was Befremdliches eben, was sehr Fremdes, ja. Mhm. Und deswegen war das aber jetzt nicht so viel anders als andere, sagen wir mal, Tatorte. Die begehen ja auch ab und zu mal Tatorte im Nachhinein, wenn es um Blutspurenanalyse oder sowas geht. Und ja, in dem Fall ist natürlich auch das Haus intensiv spurentechnisch untersucht worden und auch Luminol-Untersuchungen gemacht, aber alles dann eben von der Kriminaltechnik, um einfach zu schauen, wo sind überall Blutantragungen. Und dieses Haus, ja, kann man sich so vorstellen wie ein Haus, das seit, ja, wir sind jetzt im Jahr 2002, was sicherlich seit 30 Jahren oder noch länger nicht renoviert gewesen ist. Mhm. Ja. Also das war schon damals, war das wirklich alles alt. Ja, die ganzen Räumlichkeiten waren abgewohnt, da war nichts mal neu gestrichen oder so. Es gab dann eben so einen Wirtschaftsraum und was vielleicht ehemals eine Waschküche war oder so. Und da hat dann wohl, wie man im Nachhinein drauf kam, da muss dann wohl auch die Zerteilung stattgefunden haben.
Ja.
In diesem Raum. Und da hat man auch entsprechende Blutspuren und dergleichen gefunden. Mhm. Dann, na klar, wurde also das Haus intensiv durchsucht und man ist eben auf zahlreiche Videos gestoßen, unter anderem eben auch auf dieses Video, von Herrn M. praktisch angefertigt wurde, im Kontakt mit seinem Opfer im März 2001. Oh. Und da ist eben, ja, eigentlich der gesamte Ablauf von der Begrüßung, von den Gesprächen der beiden, Wünschen, die geäußert wurden, Plänen, die verworfen wurden, dann durchgeführt wurden. Es ist danach eben auch das Opfer zu sehen, wie es doch sehr stark unter Schmerzen leidet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber noch wach ist. Und das waren ja auch später Fragen, wie viel hat das Opfer denn an Substanzen, an Alkohol aufgenommen? Hat er das noch mitbekommen?
Welche Schmerzmittel bekommen?
Genau, ja, welche Schmerzmittel hat er bekommen? Es war dann auch noch der Professor Schütz, damals der Leiter der Toxikologie, der Gießener Rechtsmedizin, war da noch mit involviert, hat eben Berechnungen angestellt, wie viel praktisch da im Blut an Alkohol und auch an weiteren Substanzen gewesen sein könnte. Und auch die Frage, ja, inwieweit hat Herr M. eben die gewusst, dass das Opfer zum Zeitpunkt, als er ihn die Verletzung gesetzt hat, noch gelebt.
Ja. Ja.
Und hier oder ging es also letztlich darum, dass er ihm die Kehle durchgeschnitten hat, sozusagen zum Abschluss, ja, und er habe dann wohl später gesagt, dass er gedacht hatte, da sei er schon tot gewesen, aber das war anhand dieses Videos war das eben zu widerlegen, ja, und dieses Video wurde dann eben auch in die Rechtsmedizin oder wurde Rechtsmedizin auch zur Verfügung gestellt vorab, das war dann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber das war auch dann schon so in dieser Zeit, also nicht kein langer Abstand zu der Untersuchung der Überreste, dass dieses Video dann praktisch gesehen wurde von den unmittelbar Beteiligten an dem Fall und hat man sich das eben angeschaut. Ja, war kein angenehmes Erlebnis, will ich mal sagen, ja.
Das glaube ich
auch. Dass jemand das wirklich durchzieht und eigentlich gedacht hätte, okay, das ist irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, dass das jetzt ein künstliches Video wäre. Klar, das war damals nämlich auch noch nicht so einfach möglich, wie das heute sicherlich gehen würde. Da hat man eigentlich überhaupt nicht dran gedacht, ne, sondern das schien alles schon sehr authentisch und ja, da war dieser Ablauf doch in einem Maße dokumentiert, wie man sich das so nicht unbedingt hätte vorstellen können. Aber es war klar, dass eben auch das Opfer beteiligt war, aktiv damit beteiligt war und war natürlich dann für den weiteren Verlauf war das eben enorm wichtig und auch für die weiteren Verhandlungen darauf einzugehen.
Und nochmal auf Kopf und Gliedmaßen zu kommen. Den hat man nie gefunden und da hat Herr M. geschwiegen, weil der hat doch eigentlich alles offengelegt.
Also da habe ich jetzt gar nicht mehr die Erinnerung dran, aber zumindest bei der ersten Durchsuchung war da eben nichts gefunden worden. Ob dann später eben noch was, das kann ich gerade gar nicht mehr sagen, aus dem Kopf nehmen.
Ja, das ist natürlich schon eine bittere Geschichte und ich denke mal, dass da wahrscheinlich auch eine Menge Substanzen von Schmerzmitteln gefunden wurden, oder? Denn
genau, also das heißt, dieses Gewebe ist ja dann wiederum auch toxikologisch untersucht worden, ja?
Mann.
Und dementsprechend war auch klar, was dann aufgenommen wurde. Die Konzentration dagegen sind nicht so leicht jetzt abzuleiten beim Nachweis aus der Muskulatur und aber deswegen wurde eben dann basierend auf den Angaben von Herrn M. wurden dann die Berechnungen angestellt.
Ja, ein sehr skurriler Fall.
Ja, sicherlich skurril, einmalig, zum Glück einmalig, ja, und dass man dann eben praktisch diese eingefrorenen Fleischpakete untersucht und stellt sich raus, das ist tatsächlich Menschenfleisch. Das ist doch was man glücklicherweise nicht so häufig erlebt.
Ja, und du sagst, es waren nur 4 Pakete, größere, na, vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass das Zerteilen ja auch sehr schwer ist, ne?
Naja, wie gesagt, es war ja in den Paketen, waren ja wieder kleinere Stücke und offensichtlich hatte Herr M. ja auch schon einiges gegessen davon.
Ja, ja. Ja, ja.
Also insofern war das, was übrig war und wenn ich es richtig verstanden habe, dann habe er ja schon einige dieser Pakete bereits wieder aufgetaut gehabt und verarbeitet.
Wie weit war denn oder zu welcher Zeit war das denn? Wie lange nach dem Mord seid ihr da reingegangen?
Na, das war im Dezember 2002, ja.
Und passiert ist das Ganze?
Und das Ganze ist im März 2001 passiert. Also wir haben ungefähr ein Jahr und 9 Monate, die dazwischen liegen.
Gut, das erklärt, warum nur noch so wenige Tüten übrig waren. Das, ja, klar.
Ja, also er hatte die Zeit, immer wieder zwischendurch was zu essen. Und
ja.
Die Aussagen oder ob und was er ausgesagt hat dazu, was mit den, eben wie du sagst, mit dem Kopf oder dann auch mit weiteren größeren Knochen oder so passiert ist, dass das ist mir nicht bekannt, ob da im Gerichtsverfahren Aussagen zugetroffen wurden.
Ja, ja, das wird ja mit Sicherheit ein wichtiges Thema gewesen sein. Also das macht einen schon ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Mir fehlt wirklich gänzlich diese Vorstellungskraft dafür. Und
Das ist auch besser so, dass dir die fehlt.
Ja, Gott sei Dank, ja.
Ja, und wir haben ja zu Kannibalismus eben zum Glück wenig Kontakt in unserer Kultur per se. Und dass das denn eben wirklich von Tätern, von Serientätern, na, also klar, in der Literatur, Hannibal Lecter oder so, dass das dann ausgeführt wird, das sind natürlich absolute Raritäten, also dass das dann eben zusammenkommt. Und
trotzdem ist ja interessant, dass es dieses Online-Forum oder diese Online-Foren gibt, bei denen es ja offenbar Menschen gibt, die zu sowas bereit wären, zu einer Tötung oder sich töten zu lassen. Da hat er ja offenbar Kontakte gehabt. Man weiß nicht, wie viele Menschen sowas in solchen Foren unterwegs sind, aber offenbar ja nicht nur eine Handvoll Personen.
Auch da fehlt mir die Vorstellung, ja, wenn man sich nicht in solchen Foren bewegt, dann glaube ich, ist es schwer nachzuvollziehen. Aber ja, dass das eben für einen Menschen und in dem Fall eben auch für das Opfer in dem vorliegenden Fall eine Vorstellung war, ja,
ja.
Für ihn die höchste Form der Befriedigung, dass er gegessen wird, also die Vorstellung des Gegessenwerdens als höchste Form der, Klammer auf, sexuellen, Klammer zu, Befriedigung.
Ja.
Und dass dann das Internet einfach Verbindungen schafft, im positiven wie im negativen Sinne, aber dass sich eben diese Menschen da begegnen können, verabreden können. Ja, und das hat ja gedauert, wenn ich es richtig verstanden habe, etwa ein halbes Jahr, ne? Also von dem Bahn bis zur konkreten Verabredung, bis dann eben im März 2001 das Opfer aus Berlin praktisch wirklich den Weg nach Rothenburg angetreten hat. Da kann man natürlich tausendmal sagen, ja, es gibt so viele Fake-Profile im Internet, aber man hat sich dann wohl so intensiv ausgetauscht, dass die Authentizität auf beiden Seiten dann sicher war. Und so verrückt es klingt, so war es ja dann auch. Ne? Also
ja.
Im Endeffekt haben diese beiden Menschen, die diese Vorstellung hatten und diese Vorstellung befriedigen wollten, haben sich dann physisch getroffen und haben es dann durchgezogen.
Ja, da gab es ja vorher, glaube ich, eine ganze Weile Chats, wo man sich dann ganz sicher war, eben, dass das so ist. Ich erinnere mich auch an eine Aussage einer Bekannten oder sogar Freundin von dem Opfer Bernd B., die davon überhaupt nichts geahnt hat und nichts wusste und ihn auch nicht als depressiv oder eigentümlich bezeichnet hat. Also das ist ganz, ganz im Verborgenen geblieben, seine Neigung.
Ja, das hat ja auch nichts unbedingt mit depressiv zu tun.
Nein, aber das wäre ja unter Umständen, also ich würde halt in diese Richtung denken, wenn ich depressiv bin, dann setze ich meinem Leben wenigstens noch ein fulminantes Ende, ja.
Nee, das glaube ich passt nicht so. Ja, wenn du depressiv bist, dann ist nichts mit fulminant. Dass der Todeswunsch bis hin zum ausgeführten Suizid das schlimmste Symptom der Depression ist und damit auch die Depression zu einer lebensgefährlichen und tödlichen Erkrankung macht. Das ist das eine. Aber hier ging es ja nicht darum, dass das Opfer in dem Sinne lebensmüde war, sondern es war die höchste Form der Befriedigung, die er sich vorstellen könnte. Ne? Also fast eher, Übermut oder genau das Gegenteil von der Depression, was im Resultat, also im tödlichen Ende, dann fast das Gleiche ist, aber eine völlig andere Motivation. Klar, ich meine, das alles war natürlich auch dann schwierig, hinterher juristisch zu bewerten. Ja, und dementsprechend gab es ja auch diese beiden Verhandlungen, erst am Landgericht Kassel und dann nochmal, nachdem das der Bundesgerichtshof das zurückverwiesen hatte, am Landgericht in Frankfurt, ne, als andere Strafkammer.
Warst du damals bei der Verhandlung in Frankfurt dabei?
Nein. Also es war auch Frankfurt war ja noch vor meiner Frankfurter Zeit. Ich glaube, die Frankfurter Verhandlung war dann irgendwie 2005 oder so. Das Urteil war 2004, genau im Januar. Und dann hat es über ein Jahr gedauert, nämlich bis 2005, April, bis der Bundesgerichtshof dann dieses Urteil aufgehoben hat. Das Landgericht Kassel hat dann eben Herrn M. nicht wegen Mord verurteilt, sondern, wenn man so möchte, nur wegen Totschlag. Das war ja so dieses im Raum Tötung auf Verlangen. Ja.
Genau.
Dagegen ist eben die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen und das hat dann nach über einem Jahr der Bundesgerichtshof hat dann dieses Urteil aufgehoben. Und dann war die Verhandlung erst, ich weiß gar nicht, wann sie losgegangen ist, ob 2006 oder schon 2005 noch Ende. Aber dann gab es eben im Mai 2006 das Urteil des Landgerichtes Frankfurt.
Okay.
Da war es eben dann wegen Mord und auch Störung der Totenruhe, was ja auch nachvollziehbar ist, ja. Weil das natürlich das geringere Delikt ist im Vergleich zum Mord, aber trotzdem gehört das damit angeklagt. Auch da war bei der Verhandlung war der Kollege Risse, also sowohl schon in Kassel als auch dort und zusätzlich eben noch in einzelnen Tagen der Kollege Schütz, der Toxikologe.
Ja, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir noch einen Experten finden für die nächste Folge.
Experten oder Zeitzeugen, genau.
Genau, der uns da vielleicht noch ein paar Dinge aufschlüsselt, die wir so nicht wissen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.